Wir sind in Teil 3 und befinden uns gleich in euren Bibeln, in meiner Bibel, im vierten Buch Mose, Kapitel 13. Was uns in der Wüste zurückhält, der Blick auf uns selbst, das ist ein Stück Ausschnitt davon, dieser Blick auf uns selbst, werden wir gleich noch merken. Und wir wollen da miteinander weiter denken. Und ich hoffe, da bin ich total darauf angewiesen, dass ihr selbst diese Kopplung weitermacht. Von damals zu heute. Wir haben den gleichen Gott. An manchen Punkten hat er anders mit uns geredet als mit den Israeliten. Eben war noch eine Rückfrage, wie ist das mit den Verheißungen und zu versorgen? Israel hatte bombastische Verheißungen schon für ihr damals hier und jetzt. Manche Wünsche, nach denen wir uns sehen, wären in Erfüllung gegangen, wenn sie gehorsam gewesen wären. Und das unterscheidet sich, welche Art von Verheißung wir haben für das Hier und Jetzt, damals auch von Israel. Aber wir dürfen wissen, dass Gott uns versorgt. Wir dürfen wissen, dass Gott mit uns ist. Darum geht es die ganze Zeit. Wir erinnern uns an Epheser von gestern Abend kurz, dass Gott seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat und die Herrlichkeit Gottes uns so nah ist. Eigentlich verrückt. Israel war losgezogen, wie wir haben eben gesehen, wie viel Gier da mit auf dem Weg war, wie viel Unzufriedenheit. Sie kamen dann an einen Ort, von wo aus Mose Kundschafter losschickte. Und wir sind im 4. Mose 13 und ich schaue mit euch jetzt ab Vers 25 das an. Also sind von jedem Stamm, sind ja, Jose hatte zwei Söhne, von daher haben wir dann 12 Kundschafter auch ohne die Leviten, weil die Ephraim und Manasse einzeln gezählt werden, aber das könnt ihr euch mal selbst zusammenbasteln, wie die Zählungen da sind, das ist jetzt nicht so wichtig. Es sind 12 Kundschafter unterwegs gewesen, die sollten das Land auskundschaften. Mose hatte gesagt, geht hin, schaut euch das an, sagt, ey, wie stark, schwach sind die, wie sind die Städte befestigt, all solche Sachen. Also Feldstudie sozusagen und es diente zur Vorbereitung auf den Einzug in Kanaan. Die Frage, wie sieht's da aus? Wir merken gleich, dass die Frage sich nachher ein bisschen geändert hat. Also da kommen die Kundschafter oder Spione, wie ihr vorhin in dem Bibelprojekt gehört habt, zurück am Ende von 40 Tagen von der Erkundung des Landes. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in der Wüste Paran nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht. Achtung, als erstes kommt hier mal ein Bericht. Das haben wir gesehen, das haben wir gesehen, so war das, so war das, so war das. Und wir sehen gleich, was da kommt. Und sie zeigen ihnen die Frucht des Landes. Sie hatten diese fetten Weintrauben. Habt ihr dieses Jahr auch Weintrauben? Wir haben dieses Jahr, also, wir haben noch welche im Auto, oder? Da wachsen die nicht, aber wir haben welche mitgenommen. Wir haben noch nie so Weintrauben bei uns im Garten gehabt wie dieses Jahr. So süß. Wahnsinn. Aber nichts gegen das da. Das waren richtige Johnnies. Also richtig, ich weiß nicht wie groß, aber abgefahren, wie das klingt. Und die Leute zeigten das. Sie haben erzählt, ey, das haben wir gesehen, so sieht das aus. Und dann so berichten sie das. Und jetzt ist spannend, ihr seht, wie ich das da markiert habe. Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, du Mose. Es fließt von Milch und Honig über. Wirklich. Gott hatte gesagt, ne? Milch und Honig. Es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Guck mal hier. Wirklich, das ist so. Und jetzt kommt allerdings. Kennst du dich? Das ist genau wie Gott gesagt hat. Allerdings. Da kommt noch was. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks, könnt ihr euch was darunter vorstellen? Kennt ihr das NBL? National Basketball League? Oder wie heißt das? NBA? NBA. Sorry, ich gucke mehr Football, da heißt das, glaube ich, League. Das sind diese Jungs. Der Schiedsrichter bei so einem Spiel hat sich so gefühlt wie die Israeliten auf Spionage. Wenn der mit denen redet, dann macht er immer so. So diese 2,20 Meter bis 40 Leute. Das waren so große. Die hießen so. Also, Die haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Lande des Südens und die Hittiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Das ist ein Bericht. Und wir merken wirklich, das ist so, wie Gott gesagt hat, allerdings. Und jetzt geht da was ab. Und Kaleb denkt sich, Nachtigall, ich höre dir trapsen, da ist was im Busch. Weil das nicht mehr nur ein Bericht ist, sondern Kaleb merkt, Mensch, wie reden die? Vielleicht habt ihr das noch im Blick. Das waren die 12 Kundschafter. Kaleb und Josua waren unter denen. Und 10 haben dann Murks gemacht. Und nur die beiden sind gerade ausgelaufen. Und jetzt sehen wir, wie das weitergeht. Also vom Bericht her, von den Fakten gewissermaßen, das ist noch, sind die Fakten. Aber die Fakten haben schon dieses Allerdings im Klingeln. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und lesen uns an, gucken uns an und lesen uns durch, was Kaleb gesagt hat. Und ihr merkt, die haben berichtet und Kaleb merkt schon, oh oh, in welche Richtung geht das? Und sagt, und er beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Also die Leute fingen auch schon an zu gurren und zu murren und sowas. Also da war der Bericht, eigentlich war nur die Frage wahrscheinlich, also es war klar, da wollten sie hin, nach Kanaan. Und eigentlich war nur die Frage, okay, was machen wir jetzt genau? Die Wolkensäule ging ja vorweg, die Feuersäule. Man wusste ja eigentlich, wo es hinging. Es ging wohl mehr, wie nehmen wir das Land ein? Gut vorbereitet. Aber die Frage dreht sich. Gott hatte gesagt, da geht's hin, da führe ich euch hin, das mache ich alles. Und Kaleb sagt, Moment mal, fangen wir jetzt schon wieder an hier und irgendwas stimmt nicht. Und er sagt, hey, wir machen das. Was Gott gesagt hat, machen wir und das wird klappen. Der Blick der Botschafter kommt jetzt auf einmal rein und wir merken das. Und das ist ein ganz natürliches Prinzip. Du hast auf der einen Seite Fakten und dann berichtet man davon. Und während wir erzählen, was wir sehen, fangen wir an, nicht nur die Fakten zu erzählen, sondern eine Botschaft damit zu verknüpfen. Und die Botschaft, die wir verknüpfen über das, was wir berichten, wenn wir nicht einfach nur berichten, hängt ganz stark davon ab, was wir für einen Blick haben. Was wir für einen Blick auf die Situation haben, wie wir das sehen, was unsere Perspektive ist. Und darum geht es jetzt hier und das macht den ganzen Unterschied. Mit was für Augen schaust du? Schaust du deine Welt mit Gottes Augen an oder mit deinen und guckst du auf dich und was du dir zutraust oder auf das, was wir Gott zutrauen? Jetzt im nächsten Schritt merken wir, was die Leute sich zutrauen. Und das ist der Knackpunkt heute. Jetzt, in diesem Moment. Darauf wollen wir mit achten. Was trauen wir Gott zu und was trauen wir uns zu? Die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, also es waren dann die 10, die sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Merkt ihr, was jetzt passiert? Wir. Kaleb hatte wir gesagt, aber dahinter steckte das Gottvertrauen. Und die Männer, die sagen jetzt, wir können nicht, die sind stärker als wir, die gucken sich das an und sie interpretieren für sich und haben ihre Brille auf. Und auf einmal regiert die Angst bei dem Ganzen. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf. Jetzt ist es nicht mehr nur die Fakten. Merkt ihr, wie das aufgebauscht wird, das Ganze? Das Gerücht über das Land, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Aha. Oho. Und alles Volk, das waren alles Basketballer. Alles Volk, das wir daran gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Wenn du nach Amerika fährst, pass gut auf, die sind alle 2,30. Noch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks und von den Riesen, die waren wohl dann noch größer. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Merkt ihr, was hier passiert, wie das betont wird von Mose? Mit dem ganzen Zeit, was sehen wir? Wir haben gesehen und und in unseren Augen, wie wir uns selbst gesehen haben, oh, das wird nichts. Und die haben uns auch so gesehen, die anderen, die uns angeguckt haben, ihr könnt das nicht. Wie sehen wir uns und wie sehen die anderen uns? Darum geht's die ganze Zeit. Und das Fazit bei der ganzen Geschichte ist, das wird nichts. Wir können nicht, die sind stärker. Was hatte Gott noch gesagt? Woran hatte Kaleb noch erinnert? Die Botschaft, die die bringen, ist verheerend. An dem Punkt möchte ich euch bitten, mal praktisch zu werden für euch. Es gibt Dinge, die können wir nicht. Das ist gut, wenn man das einsieht. Und irgendwie merken wir bei dem, was die 10 Jungs hier sagen, ist das ja nicht ganz falsch. Also da gab es ja große Leute, die haben nur noch eine Schippe draufgelegt. Auf der anderen Seite haben sie gesagt, wir können die nicht besiegen, die sind stärker. War das falsch? Kriege ich eine Antwort? Ich meine, im Blick, ihr müsst nicht reden, aber war das falsch? Mittagessen gibt es später, okay? Vielleicht träumst du schon. War das falsch oder nicht? Okay. Ich gebe auf. Nun, wenn du wir denkst, war das richtig. Weil die Israeliten alleine konnten das wohl nicht. Aber die Frage ist nicht, was können wir, wenn wir was können, sondern die Frage ist, was kann Gott, wenn wir was sollen? Und da war eine Verheißung, wenn Gott sagt, tu das und ich sorge dafür, dass das funktioniert, weil ich mitmache, weil ich dir die Kraft schenke, weil ich dich fähig mache, das zu tun. Dann kannst du nicht sagen, ich kann aber nicht. So, jetzt wird praktisch. Wo ist in deinem Leben im Moment gerade etwas, wo du denkst, das schaffe ich nicht? Könnten verschiedene Sachen sein. Wenn du denkst, ich kann alles, müssen wir nachher mal reden. Gibt es was, wo du sagst, ist mir zu groß? Das kriege ich hin? Ich kann nicht mehr? Nun, das eine ist, dass wir realistisch sind und das von uns so sehen. Es gibt auch vielleicht Dinge, die würden wir gerne anpacken, weil es unsere Ziele sind und unsere Gier ist und wir merken, wir schaffen das nicht, weil Gott sich auch gar nicht dahinter stellt, weil das nicht sein Plan ist. Aber es gibt Dinge, die sind sein Plan. Und das sind Dinge, und es gibt Dinge, wo Gott sagt, ich will das von dir. Und du sagst, ich kann nicht. Ein Beispiel, vielleicht jetzt nicht für jeden von euch zutreffend, aber in der Seelsorge so quer durchs Land hört man das manchmal, wo Leute in ihrer Ehe in der Krise stecken. Also das sind zwei Christen. Und die sagen, es geht nicht mehr. Wir haben versucht, wir haben gebetet, wir haben probiert, wir haben versucht, Hilfe anzunehmen. Das klappt nicht. Was würdest du ihnen sagen? Oh, die Geschichte kenne ich. Komm, lass uns mal Numeri lesen. Nun, ihr merkt, das ist sehr ernsthaft, wenn das jemand sagt, oder? Und was sagst du dann? Dann erzählen die dir was und dir fällt alles aus den Haaren, wenn du welche hast. Und du denkst, menschlich gesehen, was ihr erzählt, wo ihr gelandet seid, was ihr euch inzwischen angetan habt, wie ihr miteinander umgegangen seid. Ich kann verstehen, wie du an den Punkt kommst, dass du sagst, das wird nichts mehr. Und dann kommt Gott. Weil Gott verheißen hat, dass er sagt, wenn da ein Christ ist und da noch ein Christ ist, bin ich der, der Versöhnung schenkt. Bin ich der, der jeden von euch zu mir wachsen lässt, sagt Jesus. Und dadurch könnt ihr auch zusammenleben. Ich habe euch nicht versprochen, dass ihr morgen Hallo-Trio seid und alles nur noch super und super schön ist. Aber ich habe gesagt, ich bin dabei. Ich bin in eurer Mitte und ich hau nicht ab. Ich lebe in euch. Und meine Gegenwart ist in euch. Und meine Kraft ist da. Da ist keine Versuchung, die zu groß ist, als dass ihr sie ertragen könnt. 1. Korinther 10, 13. Und da ist kein Problem zu groß für Gott. Und egal wie verfahren die Situation ist und egal wie Enoch-mäßig eure Probleme aussehen, es geht mit Gott. Wenn Menschen Christus gehören, ist eine Verheißung da. Es gibt Leute, die sagen, ich bin schon 3 Jahre unterwegs und ich habe nicht richtig was ich tun kann. Das, was ich angefangen habe mit der Ausbildung, hat nicht funktioniert oder die Arbeit, das funktioniert nicht und alle anderen haben eine Arbeitsstelle, aber ich komme irgendwie nicht vorwärts. Ja, ich weiß, im Moment, die Arbeitslage müsste eigentlich, nein, da ist nichts. Wo ich bin, fliege ich wieder. Oder ich halte es einfach nicht aus, das ist so eine Mobberei da, wo ich bin. Ich komme nicht mehr klar. Ich kann nicht. Das ist praktisches Leben, wie wir das fühlen. Und dann kommt praktisches Leben von Gott. Und ich sage null, take it easy, passt schon, alles gut. Gott sieht das an und sagt, nicht alles gut. Aber Gott sagt, ich bin gut. Und Gott hat eine Verheißung gegeben. Und wenn wir sagen, ich kann nicht, wo Gott eine Verheißung gegeben hat, haben wir ein Problem. Gucken wir weiter im Text. Vielleicht kriegt ihr, oder habt ihr schon. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Die hatten das alles gehört, die hatten die Kaleb gehört, die hatten die 10 Leute gehört und weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde zu ihnen. Könnt ihr euch irgendwas vorstellen? Ich weiß, die wenigsten von euch sind jetzt Eltern mit Kindern, die rumschreien. Aber mich erinnert das an zu Hause. Sorry, Kids. Es gibt so Situationen in manchen Familien, wo Eltern berichten, dass sie manchmal die Nase gestrichen voll haben, wenn dann irgendeins von den Kindern seinen Willen nicht kriegt und irgendwas nicht passt und die Treppe hochstampft und schreit und brüllt und weint. So, Situation, ein rauf, 7 Kinder und alle gleichzeitig. Noch eins drauf, Israel. 2,5 Millionen und alle schreien. Könnt ihr euch Gott vorstellen? Der hört alles, das hilft nichts. Einfach nur mal, schon wieder. Sehen wir auch gleich die Reaktion. Die ganze Gemeinde erhob ihre Stimme und sie murrten gegen Mose. Radadong, radadong, radadong. Und das gleiche Spiel von wieder, schon wieder. Wären wir doch, ne? Kennt ihr den, oder? Hätte, hätte. Ja, irgendwas. Wäre, wäre, ne? Wären wir doch im Land Ägypten nicht am Leben geblieben, sondern gestorben. Es wäre besser gewesen, in Ägypten zu sterben, als das hier mitzumachen. Oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Hat schon 2 Chancen Gott, Ägypten und die Wüste. Und jetzt sind wir immer noch hier. Wären wir doch. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durchs Schwert fallen, da wären wir doch lieber verhungert. Und unsere Frauen und unsere Kleinen zur Kinder zur Beute werden. Nun, das war damals so. Wir wollen nicht, dass die Kanaaniter und die Amalekiter und wer das alles war, unsere Freunde mitschleppen oder unsere Frauen und Kinder mitschleppen und versklaven und Vergewaltigen und sowas. Das ist das Bild, was sie wohl im Kopf haben. Was passiert? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Wisst ihr noch, was wir eben hatten? Ihr sagt, es wäre besser gewesen in Ägypten. Und schon wieder sowas. Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Was wir hier sehen, ist, was die Angst mit denen macht. Oder wir sehen die Macht der Angst. Die Leute sehen das und sie kriegen Angst und sagen, wir können das nicht. Und die Angst macht das mit denen oder dann kommt das, dass sie falsche Behauptungen aufstellen, dass sie im Grunde genommen Lügen in die Welt setzen, Gerüchte, dass sie die Situation falsch einschätzen und dass sie schlussendlich falsche Pläne machen und sagen, komm, Mose absetzen und die anderen auch, die da noch mit rumwuseln und jetzt ab nach Hause.
Endlich wieder Sklaverei.
Ist das nicht, oder? Wie schräg ist das? Wir können leicht reden. Wir stehen da nicht. Wie wird es dir denn gehen, wenn du es unten rascheln hörst im Haus, wenn du alleine bist zu Hause und du merkst, da hat ein Fenster geknackt und da bricht einer ein? Wie würdest du dich fühlen? Das wäre nichts dagegen. Wie würdest du dich fühlen, wenn du durch die Stadt kommst und da kommt so ein Tropf von so ein paar Schlägern? Und die kommen auf dich zu und du merkst, ich bin gemeint. Und was fühlst du dann?
Hey, der Herr ist in meiner Mitte. Eine Runde Kahn anspielen.
Ja, und dann denkst du, oh, Inocchio. Also wir sollten das nicht gering schätzen. Wir sollen die Absurdität erkennen, aber nicht denken, wie sind die denn? Sondern wir sollen merken, wie abgekracht das ist. Und dann sagen, hoppla, was ist mit mir? Dafür haben wir es nämlich da, dass wir lernen von Israel. Weil wir das Potenzial haben, was die haben. Genau das Gleiche. Lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Die falschen Pläne, das Letzte. Und wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Und jetzt merken wir, und Mose und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung und der Gemeinde der Söhne Israel. Die haben nichts gesagt. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Schon wieder. Ich habe die Nase voll. Ich weiß schon, was kommt. Und ihr wisst auch schon, was kommt, oder? Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, das waren die beiden von den Zwölfen, die pro Kanaan waren, in dem Sinne, dass sie sagten, wir gehen weiter. Der Sohn des Jephunne, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Fakt 1. Wirklich, nicht allerdings, wirklich, das Land ist sehr, sehr gut. Und jetzt geht's aber weiter, das ist nur der erste Fakt. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes. Denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Wir merken, dass sie sagen, Leute, es geht hier um Angst. Die Angst führt dazu, dass ihr nicht mehr den Blick frei habt. Ihr guckt euch auf euch selbst und guckt auf das, was ihr könntet, was ihr ohne Gott könntet. Die Frage ist aber nicht, was du dir zutraust, sondern die Frage ist, was du Gott zutraust. Und wenn Gott was verheißen hat und gesagt hat, ich mache das mit euch, dann passiert das auch. Dann sagen wir nicht, ich kann nicht. Fürchtet euch nicht. Aus Angst wird Misstrauen und aus Misstrauen wird Empörung. Empört euch nicht gegen Gott. Wenn Gott was mit dir vorhat und du sagst, ich kann nicht, dann ist das Rebellion. Dann ist das nicht Demut. Ja, ich denke so niedrig von mir. Gott will, dass wir mutig laufen in die Richtung, die er will. Und wenn du sagst, ich kann nicht, rebellierst du. Knackig, oder? Es wäre wichtig, rauszufinden, was Gott will. Damit wir nicht meinen, wir können. Sondern sagen, Gott kann und ich bin mit im Boot und der Herr ist mit uns und darum haben wir keine Angst. Und dann kommt noch ein Satz hinterher hier. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Nun, das war eine klare Ansage, oder? Das ist mal eine etwas andere Gemeindeversammlung. Wir können mit Handzeichen oder wir nehmen Stimmzettel, die nehmen Steine. Wenn du demnächst eine Abstimmung in der Gemeindeversammlung hast und einer sagt, oh, wir müssen zählen, das ist doch wie Numeri, können wir das alttestamentlich machen? Dann wäre ich vorsichtig. Die Gemeinde sagt, Schluss. Hey Leute, die sind aus Ägypten raus. Die wollten nach Kanaan. Die wollten so sehr nach Kanaan. Die haben sich da so drauf gefreut. Und jetzt verlässt sie der Mut, obwohl Gott sie nicht verlassen hat. Gott ist da, er ist in ihrer Mitte. Und sie sagen, ich mach nicht mit. Jetzt schätzt mal, was kommt. Gucken weiter. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn am Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. Gott zeigt, ich bin hier. Und sie sehen, dass Gott da ist, alle. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange will mich dieses Volk? Was steht da? Merkt er, wie Gott die Angst für sich interpretiert? Was du tust, wenn du Angst hast, Israel, wenn du die Sache dann falsch einschätzt, wenn du andere Pläne machst, wenn du sagst, ich mach nicht mit, wenn du sagst, ich kann nicht, dann verachtest du den allmächtigen Gott, der gesagt hat, ich bin da und ich will das. Das ist nicht, oh, dann machen wir es halt anders. Gott hat ein ernsthaftes Problem. Seine Herrlichkeit erscheint. Wie lange wollen sie mir nicht glauben, bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Merkt ihr, wie Gott in der Mitte von Israel sich durchzieht und die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, wo er sagt, ich gehe voran, ich bin mit euch, ich bin mitten dabei und mit mir geht das alles. Es war umkämpft, wie wir gestern Abend gesehen haben. Dass Mose gerungen hat und sich auf das Wesen Gottes, auf seine Gnade und Barmherzigkeit bezogen hat und gesagt hat, wenn du so bist, dann sei in unserer Mitte. Und Gott hat gesagt, ich mach das. Und jetzt tut, was ich euch sage. Und sie ziehen los und sie kommen an die Grenze. Und was machen sie? Haben die Hosen voll und drehen um. Ich will es mit der Pest schlagen und austilgen. Und ich will dich, Mose, zu einer Nation machen, größer und stärker als sie. Was sagt Mose jetzt? Okay, jetzt sehe ich es ein. Letztes Mal habe ich noch gemault, jetzt. Nee, jetzt dürft ihr mal raten, ob ihr Mose schon gut genug kennt, um zu wissen, was jetzt kommt. Eine Idee? Zwei Sachen. Beide bekannt. Gucken weiter. Ägypter! Hatten wir schon, oder? Dann werden es die Ägypter hören. Denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte heraufgeführt und man wird es den Bewohnern dieses Landes sagen. Die Ägypter hören davon. Und die sagen es dann den Kanaanitern, dann haben wir ganz schlechte Karten. Und wie denken die alle über dich? Darum geht's jetzt eigentlich. Deine Macht, darum geht's jetzt. Die Herrlichkeit Gottes, eben zeigte sich der Zorn Gottes, wie er mit ihnen geredet hat, was er ihnen angedroht hat. Und jetzt sehen wir die Macht Gottes, auf die Mose sich bezieht. Deine Macht war das. Sie haben gehört, dass du, Herr, in der Mitte dieses Volkes, schon wieder, in der Mitte dieses Volkes bist, dass du, Herr, Auge in Auge dich sehen lässt und dass deine Wolke über ihnen steht und du in einer Wolkensäule vor ihnen hergereist bist oder hergehst bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Und wenn du dieses Volk wie einen Mann tötest, werden die Nationen, die Kunde von dir gehört haben, die das alles wissen, was passiert ist, sagen, weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen zugeschworen hat. Darum hat er sie in der Wüste geschlachtet. Gott, weißt du, wie die reden über dich? Teil 1 hast du noch hingekriegt und Teil 2 hast du nicht mehr geschafft und darum hast du abgemurkst. Gott, du bist nicht fähig, die nach Kanaan zu bringen. Das denken die anderen. So kommt Mose. Gott, du bist nicht fähig, deren Ehe zu retten. Gott, du bist nicht fähig, mir in meinem Herzen den Frieden zu geben, den du mir eigentlich verheißen hast. Was sagen die anderen? Ich erinnere an gestern Abend, wie ringen wir um Menschen, um uns herum, in deinem Hauskreis, in deiner Jugendgruppe, in deiner Gemeinde, in deiner Familie. Wie ringen wir um Menschen, damit nicht die Ägypter sagen, siehste? Bei Gott ist das ein Riesending, wie unser Leben aussieht, weil es einen Rückschlag gibt auf seine Reputation, auf den Respekt, den die Menschen vor Gott haben. Wenn du Apostelgeschichte liest, dann siehst du, dass das ganze Umfeld der Gemeinde damals, in der Erweckung herrschte, gestaunt hat Und was die für einen Blick von Gott hatten, weil sie gesehen haben, wie die Gemeinde lebte und was da passierte. Wie die Gemeinde, in der du bist, mit Gott umgeht, wie Gott da wirkt, wie Gott Menschen verändert, wie Gott hoffnungslose Situationen rettet, Menschen zusammenkommen, die unversöhnt sind, Menschen Frieden machen, die sich über Jahre nicht angeguckt haben, Menschen miteinander arbeiten und miteinander leben aus verschiedenen Nationen, die sich sonst nicht zu sagen gehabt hätten, Charaktere aus sozialen, verschiedenen sozialen Schichten, die nichts miteinander zu tun gehabt hätten, wo Christus das macht und Frieden schafft. Nicht irgendwie äußerlich alle, wir können schön miteinander, sondern durch Christus als Geschwister im Glauben wachsen, wo die anderen sagen, wir werden auseinandergerannt und bei euch wirkt Gott und ihr lauft zusammen weiter. Und wir merken, wie eure Ehe heil wird, wie Beziehungen heil werden, wie du durchhältst und nicht abkrachst unter den Herausforderungen deines Lebens. Mit Tränen, mit Schmerzen, aber mit Christus. Sehen das die Leute? Und wir sehen die Macht Gottes auf einer anderen Ebene. Und ich fand es spannend, fiel mir erst vor kurzem auf, was das hier heißt. Und nun möge sich doch die Macht des Herrn groß erweisen. Woran? Guck mal drauf. Von welcher Macht spricht Mose jetzt? Komm gleich drauf, sehen das nochmal. Nun möge sich doch die Macht des Herrn groß erweisen, so wie du geredet hast, als du sprachst. Und wo geht Mose jetzt hin? Überraschung? 2. Mose 34. Die Offenbarung Gottes, aufgrund derer Mose gesagt hat, dann bleib doch in unserer Mitte. Und genau da geht er wieder hin. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und der Treubruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Die Heiligkeit Gottes wird deutlich hier. Du lässt Schuld nicht ungestraft, aber du bist gnädig und du vergibst. Und wir waren schon wieder untreu und du vergibst. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade. Gott, wie groß ist deine Gnade? Reicht's auch noch jetzt? Musst du Gott nicht zweimal fragen, oder? Und der nächste Satz ist fast schon wieder komisch. So wie du diesem Volk vergeben hast, von Ägypten an bis hierher. Du machst das doch sowieso schon die ganze Zeit. Ist doch eins nach dem anderen. Ich renne doch dauernd zu dir und bitte um Vergebung für das, was wieder vorgefallen ist. Du hast die ganze Zeit vergeben. Mach weiter. Du bist so groß. Deine Herrlichkeit zeigt deine Macht in der Macht der Vergebung. Das ist Gnade. Egal, was du auf dem Kerbholz hast, egal, was irgendjemand von uns auf dem Kerbholz hat, egal, wo du denkst, ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt noch mal vor Gott blicken lassen könnte, so gefühlt. Geh in 2. Mose 34. Und lies, was Gott über sich gesagt hat. Und sieh, wie Mose redet. Da ist nichts, absolut nichts, was größer ist als Gottes Gnade. Ich weiß nicht, was du schon gehört hast von Leuten. Ich weiß nicht, wo du selbst drin gehangen hast. Und ich weiß nicht, wo du übermorgen drin hängst. Aber es gibt Leute, die sitzen vor einem und die sagen, ich glaube, Gott kann mir das nicht vergeben. Wie groß ist die Macht der Vergebung? Egal was war und egal was kommt. Und der Herr sprach, ich habe vergeben nach deinem Wort. Und das Wort, was Mose gesagt hat, war das Wort, was Gott gesagt hat. Gott hat nicht gesagt, ey Mose, du bist so ein super Rhetoriker. Jetzt, das hat mich echt voll emotional mitgenommen, jetzt mache ich mit. Pfeif drauf. Wo Gott sich drauf bezieht, ist, wo Mose sich drauf bezogen hat, ist, was Gott gesagt hat, was Gott selbst gesagt hat. Die Verheißung Gottes, sein Wesen und sein Charakter, den wir schlussendlich am Kreuz sehen, wo Jesus den Vater offenbart. Jedoch, und jetzt seht ihr den Blick in die Ewigkeit, jedoch, so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird. Merkt ihr, was Gott sagt? Ich bin herrlich und ich zeige das nicht nur hier. Ich zeige das in der Macht, die ich habe. Ich kann euch nach Kanaan bringen. Ich zeige das in der Macht der Vergebung. Und ich vergebe und vergebe und vergebe, wie du gebeten hast. Ich mach's immer und immer und immer und immer wieder. Aber meine Herrlichkeit wird sich mal so ausbreiten, dass die ganze Erde erfüllt ist. Mose konnte nicht ins Zelt der Begegnung gehen. 2. Mose 40. Als die Herrlichkeit im Zelt Gottes war. Dankeschön, ich hatte schon selbst genug. Da konnte Mose nicht ins Zelt der Begegnung gehen. Und hier ist der Moment, wo die Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllen wird. Das ist der Blick, den Gott hat. Und es geht um diese Herrlichkeit Gottes und darum, jetzt ist was kribbelig für uns ist und schwierig für uns ist, weil wir manchmal Strafe und Konsequenz nicht auseinanderhalten können. Aber das ist ganz wichtig. Strafe ist die Folge von Sünde, wo etwas gesühnt wird oder bezahlt werden muss, weil es eben nicht vergeben ist. Seid ihr mit mir? Es ist wichtig, dass wir das nicht durcheinander kriegen. Wenn Gott vergibt, dann ist das im eigentlichen Sinne danach keine Strafe mehr. Für den Einzelnen, die nicht geglaubt haben, mag das sein. Das ist in Israel immer das Volk. Und das ist ein bisschen kompliziert, wenn wir das auf den einzelnen Christen dann runterdividieren. Weil manche von denen waren stumpf nicht gerettet, weil die nicht geglaubt haben. Aber da ist der Unterschied zwischen Strafe und Konsequenz. Konsequenz ist das Erziehen Gottes, auch wenn er vergeben hat. Es hat manchmal Folgen, was wir getan haben. Konsequenzen. Aber deute die Konsequenz nicht automatisch als Gott hat mir nicht vergeben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du merkst, dass dein Verhalten in der Vergangenheit Konsequenzen hat, Folgen hat, dann mag das eine Strafe sein, aber es mag auch nur eine Disziplinierung Gottes sein oder eine Erziehungshilfe Gottes sein. Und das ist manchmal das Gleiche vom Aussehen, aber es ist ein Inhalt, vom Inhalt, von der Motivation Gottes ein Unterschied. Und deute nicht alles, was du erlebst, was schwierig ist, als der Herr hat mir ja nicht vergeben. Gott sagt, ich habe vergeben und trotzdem gibt es Konsequenzen. Die, die nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich merkt ihr, was da drin steckt an Emotionen? Das ist nicht, oh, da hat mal einer gesündigt. Gott sagt, alle, die mich verachtet haben. Hier geht es um die Herrlichkeit Gottes. Und wer sündigt, verachtet Gott mit deiner Sünde. Das heißt nicht, dass unsere Beziehung im Eimer ist zu ihm, weil er in unserer Mitte bleibt, weil er uns mit seinem Heiligen Geist versiegelt hat, Epheser 1. Aber trotzdem ist das etwas, was Gott ins Gesicht schlägt, wenn wir so leben. Und nur weil er uns die ganze Zeit in Christus sieht, ist das möglich, dass wir überleben. Wir leben tagtäglich davon, dass Christus für uns gilt, dass der Vater den Sohn anschaut und nicht mit uns umgeht nach dem, was wir getan haben. Weil das unters Kreuz kommt und weil unsere Beziehung in Ordnung ist von daher. Und trotzdem ist Sünde Verachtung Gottes in der Situation ganz konkret. Ich kann meine Familie lieb haben und das tue ich. Und trotzdem sind da Dinge, mit denen ich ihnen schade und mit denen ich ihnen wehtue und wo ich nicht freundlich bin und wo ich egoistisch bin und wo ich gefühlt mit Worten jemandem ins Gesicht schlagen kann. Das bringe ich fertig, obwohl ich sie lieb habe. Das ist schrecklich, aber das ist so. Und Gott vergibt die ganze Zeit. Nach der Zahl der Tage, die ihr das Land ausgekundschaftet habt, 40 Tage, je ein Tag für ein Jahr, sollt ihr 40 Jahre lang eure Sünden tragen und ihr sollt erkennen, was es ist, wenn ich mich abwende. Hier hat er sich von Leuten abgewendet. Diese Generation geht weg. Und diese Spannung, wie wir das übertragen, wir gehen da jetzt nicht weiter drauf ein, könnt ihr nachher beim Mittagessen drüber reden. Wir gehen weiter. Wir haben die Herrlichkeit Gottes angeschaut und die Konsequenzen. Und als Mose diese Worte zu allen Söhnen redete, zu Söhnen Israel redete, trauerte das Volk sehr. Jetzt ist die Frage, was ist das für eine Trauer? Wisst ihr, wo meine Frage zielt? Du kannst traurig sein, weil du Gott mit deiner Sünde wehgetan hast. Und du kannst traurig sein, wenn du gesündigt hast, weil du erwischt worden bist und du jetzt blöd dastehst. Und ich habe das schon erlebt, wo Leute geheult und geweint haben. Und hinterher hat sich rausgestellt, das war alles ein großes Schauspiel. Wenn da eine Träne echt war, dann war sie nur in der Hinsicht echt, dass jemand so traurig war, dass er rausgefunden wurde. Und dass er jetzt die Folgen seiner Sünde oder die Strafe für seine Sünde zu tragen hatte. Und hier wird was in diese Richtung angedeutet, würde ich sagen. Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf, um auf die Höhe des Gebirges hinaufzuziehen und sagten, hier sind wir und wollen an den Ort hinaufziehen, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Klingt das fromm oder was? Der Herr hat's gesagt, jetzt wollen wir es tun, wir haben gesündigt. Sündenbekenntnis und der Herr hat's gesagt, jetzt wollen wir gehorsam sein. Und Mose, schon wieder? Ich kann nicht mehr. Warum übertretet ihr den Befehl des Herrn schon wieder? Jetzt hatte er nämlich gesagt, zurück, ihr bleibt in der Wüste. Jetzt nicht mehr Kanaan. Und jetzt kommen die, sagen, wir haben gesündigt, jetzt haben sie gemerkt, wir können nicht rein. Und das mit der Wüste 40 Jahre lang, das klang nicht so gut. Männer, Männer. Wir wollen Fleisch. Jetzt sind wir so kurz davor und die Weintrauben. Ägypten ist futsch, Ramses Teller flehten und das Fleisch in den Toren auch weg. Nochmal. Und wir dürfen gar nicht rein. Und jetzt wollen sie tun, was vorher richtig gewesen wäre, was jetzt nicht mehr richtig ist, weil Gott gesagt nein. Hier sind wir und wollen an den Ort hinaufziehen, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Und ihr macht noch nichts anderes. Es wird nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. Was sie jetzt tun, sie sehen, das war das, was ich eben meinte damit, sie sehen das, was falsch war. Sie sehen die Konsequenzen. Die Konsequenzen oder die Strafe für die Sünde, je nachdem, wie wir das jetzt beschreiben wollen, ist etwas, was sie definitiv vermeiden wollen. Und jetzt klingen die total fromm und bekennen ihre Sünde und sündigen weiter. In ihrem Herzen hat sich nichts getan. Die haben jetzt nicht gesagt, Herr, was willst du jetzt? Es tut uns leid. Sondern, was wollen wir jetzt? Dann sagen wir mal lieber Entschuldigung bitte, damit wir reinkommen. Ist wie zu Hause, oder? Entschuldigung, Mama, kann ich jetzt Fernsehen gucken? Warst du so, oder? Ich auch. Was muss ich tun, damit ich machen kann, was ich will? Entschuldigung. Man fragt sich, meinst du das jetzt ernst? Ja, habe ich doch gesagt. So ähnlich geht das da. Wir haben nichts begriffen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht in eurer Mitte. Das heißt nicht, er hat sie insgesamt verlassen, sondern er geht nicht mit. Damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. Gott hatte verheißen, wenn ich vorgehe, dann werdet ihr siegen. Und ihr werdet durch Schwert fallen, weil ihr euch von der Nachfolge des Herrn abgewandt habt. Ihr folgt nicht mir nach, ihr macht euren eigenen Krempel. Deswegen wird der Herr nicht mit euch sein. Doch sie waren so vermessen, so eingebildet, so stolz, so selbstzentriert. Sie haben gesagt, ich mach das jetzt, ich will das haben. Und sie zogen hinauf, aber die Lade des Bundes des Herrn und Mose wichen nicht aus der Mitte des Lagers. Die anderen sind abgehauen, Gott ist da geblieben. Könnt ihr dreimal raten, wie das ausgegangen ist. Vernichtend geschlagen. Manchmal kommen wir zu spät mit dem Gehorsam. Und Gott sagt jetzt nicht mehr. Das ist eine Frage, die wir uns manchmal vielleicht stellen sollen. Und die andere Frage, die hier sozusagen uns richtig aufs Brot geschmiert wird, ist, wenn du Sünde bekennst, tust du das nur, weil du rausgefunden wurdest und weil du Folgen vermeiden willst? Oder hat sich in deinem Herzen was getan? Und das ist was, was wir mitnehmen sollten hier. Wenn du Entschuldigung sagst, du kannst dich nicht entschuldigen, kannst nur sagen, entschuldige bitte oder vergib bitte. Wenn du das sagst zu Menschen oder zu Gott, was ist deine Motivation? Gott macht dir deutlich, dass er sagt, hey, die Beziehungsebene ist gleichzeitig die Vertikale. Das hatten wir gestern, ne? Oder heute Morgen. Und es ist wichtig, dass unser Herz vor Gott eingerenkt wird auf ihn. Dass wir nicht nur Entschuldigung sagen, sondern dass wir zu Gott kommen, damit wir nicht weiterziehen und meinen, wir sind noch auf dem Weg und tun jetzt irgendwas, wo Gott gar nicht mitgeht. Wir gehen einen Schritt weiter. Das ist nicht der direkte Zusammenhang. Wir sind 38 Jahre später fast. Die sind schon eine ganze Weile durch die Wüste gezogen. Und es ist nun kurz davor, im letzten Jahr. Mirjam war gerade gestorben, die Schwester von den beiden Jungs hier. Und Israel kommt wohin und sie jammern und sagen, wir wollen Wasser. Und ihr erinnert euch, 2. Mose 17, wollten sie schon mal Wasser und Gott hat gesagt, schlag auf den Felsen und es kommt Wasser. Und diesmal hat Gott gesagt zu Mose, ich werde ihnen Wasser geben, jede Menge. Sprich zu dem Felsen. Und ich weiß nicht, was Mose sich gedacht hat. Ob er so emotional ärgerlich war, dass er nicht zugehört hat. Oder ob er einfach nur traditionell sah, ich mache das genauso wie letztes Mal. Jedenfalls hat er den Felsen geschlagen. Und das Wasser kam. Gott hat nicht gesagt, guck zu, kommt nichts. Es kam was. Aber dann hat Gott mit Mose und Aaron gesprochen. Weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Auweia. Die andere Generation war wahrscheinlich schon fast ganz gestorben. Aber Mose sollte eigentlich vorwärts gehen. Und jetzt kommt das. Und es sieht fast so aus, als würde Gott ganz besonders darauf achten. Wir hatten das schon mal bei Nadab und Abihu, die ganz nah dran am Zentrum der Heiligkeit Gottes waren, wo Gott knallhart durchgegriffen hat. Und hier tut er das auch. Und Mose und Aaron, die ganze Zeit mit Gott oder vor allen Dingen Mose gelitten hatten, mit Gott, für Israel, an Israel, und die geleitet hatten und die gebetet haben und die geglaubt haben. Jetzt sagt Gott, weil ihr mir nicht geglaubt habt in dieser Situation, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen. Die haben gesehen, dass du dein Kram gemacht hast und nicht das, was ich gesagt habe. Und ich muss durchgreifen. Und ich werde durchgreifen. Darum werdet ihr nicht diese Versammlung in das Land bringen. Ihr werdet Israel nicht reinführen. Boah, Mose darf nicht mit. Ich habe euch das in klein noch darunter geschrieben, was wir in 5. Mose 3, Vers 23 finden. Da wird darüber berichtet und das wieder ein bisschen mehr. Und da berichtet Mose nochmal von der Geschichte Israels in den Kapiteln. und fasst das zusammen. Und da redet er von dieser Situation. Und ich flehte zum Herrn zu jener Zeit und sprach, ach Herr, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht deine Majestät und deine starke Hand zu zeigen. Denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es an deinen Werken und deiner Macht gleichtun könnte? Lass mich doch hinüberziehen und das gute Land jenseits des Jordan sehen, dieses gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war zornig über mich um euretwillen und er hörte mich nicht. Israel war der Anlass. Mose tat die Sünde. Und er sagt, ey, ihr habt mich so provoziert, aber ich hab's getan. Und ich muss jetzt dafür gerade. Der Herr war zornig über mich. Sondern der Herr sprach zu mir, lass es genug sein. Und wir haben Mose gut genug kennengelernt, um zu sagen, dass er nicht so schnell aufhört, oder? Wenn Gott sagt, lass mich, sagt er, dennoch, ich bete trotzdem. Und das hört sich fast so an, dass Mose immer wieder kam und Gott sagt, klappe jetzt. Feierabend. Lass es genug sein. Kein Wort mehr in dieser Sache. Jetzt ist Feierabend. Steige auf den Gipfel des Pisga und hebe deine Augen auf gegen Westen und gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und schaue mit deinen Augen, denn du wirst nicht über diesen Jordan gehen. Was er jetzt macht, er wollte rübergehen und sehen. Was Gott sagt, du darfst sehen, aber nicht rübergehen. Und gebiete dem Josua und stärke ihn und festige ihn, denn er soll vor diesem Volk hinüberziehen und er soll ihnen das Land, das du sehen wirst, als Erbe austeilen. Ich schreibe meine Geschichte weiter, sagt Gott. Und du sollst jetzt nicht verbittert und beleidigt in der Ecke sitzen, sondern Josua, der die ganze Zeit dein Jünger war, dessen Mentor du warst, dem sollst du das übergeben und er soll das tun. Du kannst es sehen, aber du kommst nicht rein. Und ihr wisst, wie die Geschichte mit Mose ausging? Kurz vorher starb er. Einige Jahre später sehen wir, wie er mit Elia, mit Jesus, kurz vor Karfreitag bespricht, wie das Heil Wirklichkeit wird, von dem die hier gelebt haben. Und ich möchte fast sagen, und Gott hat Mose ausgetrickst. Wenn wir zurückgehen, die Kapitel, die wir schon hatten, irgendwo stand, und du hast Gunst vor meinen Augen, du hast Gnade vor meinen Augen, und ich werde dich zur Ruhe bringen. Wenn du den Begriff der Ruhe durch das Alte Testament nimmst und irgendwo im Hebräerbrief im Neuen Testament landest, dann wirst du sehen, dass Ruhe zunächst der Ort Kanaan ist, der für den Ruheort gehalten wird. Das ist jetzt zu lang, um das nochmal alles zu erklären, aber ich deute das nur an. Dort, wo du endlich zur Ruhe kommst, so wie die Sabbatruhe Gottes. Und dann sehen wir im Hebräerbrief aber, dass diese Ruhe schlussendlich das Leben in der Gegenwart Gottes ist. Und zwar nicht nur mit Gott in der Mitte, sondern im Angesicht Gottes in der Ewigkeit von Angesicht zu Angesicht. Und was hat Gott hier gemacht? Ich lasse dich nicht nach Kanaan. Ich hole dich gleich. Ich weiß nicht, ob Gott innerlich geschmunzelt hat. Ich zeige mich heilig vor der Versammlung Israels. Aber ich weiß nicht, ob Mose gesagt hat, als er ankam, oh, hätte ich das gewusst, hätte ich nicht so lange gebetet. Und das ist nochmal die Frage, die sich auch für uns stellt. Welchen Blick haben wir auf das, was Gott für uns hat? Und sind wir im Blick auf das, was Christus für uns getan hat, was Gott für uns getan hat, was dem Wesen Gottes entspricht, 2. Mose 34, das sich offenbart in Christus, der die Gnade und Wahrheit, der hat nicht an der Wahrheit rumgedruckselt, sondern die Gnade gebracht, sodass Gott wahrhaftig geblieben ist und treu geblieben ist und gerecht geblieben ist und trotzdem vergeben hat, sodass wir davon leben können, Tag für Tag für Tag für Tag. Dass wir in Christus von Gott gesehen werden, sodass alles, was wir vermasseln und wo wir unheilig leben, unter Golgatha landet, sobald wir darum gebeten haben. Und trotzdem, in der täglichen Beziehung, Gott will, dass wir seine Heiligkeit ernst nehmen. Uns nicht um unsere Gier drehen, unsere Sehnsüchte nicht zu Götzen werden. Dass wir nicht aus Angst handeln und den Blick quer kriegen. Gucken, was wir uns zutrauen, sondern dran denken, was wir Gott zutrauen dürfen. Herausfinden, was Gott verheißen hat. Und in dem Bezug Mut haben. Und in dem Wissen, was er uns verheißen hat, Mut haben und uns egaler wird, was wir hier erleben. Weil wir wissen, was wir erwarten. Das alles gehört dazu. Bruchstückhaft etwas von dem, was wir von Gott sehen und was wir für uns sehen dürfen. In dem Buch der Zählung. Mit den ganzen Registern. Aber wenn du siehst, welche Register Gott zieht und welche Register Mose zieht beim Gebet, können wir viel lernen. Ich wünsche euch die Geborgenheit in der Gnade Gottes und den absoluten Drang und die Sehnsucht, seiner Heiligkeit zu entsprechen.